With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, KACHAVA.com, and use code FITNESS for 15% off.
Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People.
Hey, my friend.
Hey, mein Lieber. Grüß dich, Andreas. Wir haben gerade noch in letzter Sekunde entschieden, dass wir im Deutschen bleiben, ne?
Ja, doch, wir machen das auf Deutsch, auch wenn wir uns unsere WhatsApps immer mal wieder in verschiedenen Sprachen schicken. Meistens ist die deutsche Sprache dann für diesen Podcast zumindest auch die angebrachte.
Wir sind ja richtig gut eingegroovt und ich sehe gerade, as we speak, der Julian hat wieder eine Episode fertig gemacht und wir waren die letzten Wochen ja eigentlich sehr fleißig. Eine Episode soll ja heute auch raus. Also fertig gemacht für unsere Zuhörer bedeutet, der Julian schickt die uns erstmal und wir hören da rein und danach geben wir Feedback, ob das okay ist oder ob noch Änderungen rein müssen. Und dann müssen noch die Shownotes geschrieben werden und danach erst kommt die Folge ins Netz. Aber die, die heute live geht, ist ja auch spannend, aber dann ist die, die heute veröffentlicht wird, schon Old News.
Gar nicht so einfach, ne? Wir machen das ja nicht ganz chronologisch. Ab und zu ziehen wir ja Folgen vor oder setzen andere zurück, je nachdem, wie wir uns gerade fühlen, wie es gerade passt, auch vielleicht thematisch, inhaltlich. Insofern kann man sich nie genau sicher sein, wann die Episode, die wir aufgenommen haben, wird nicht immer automatisch 3 Wochen später ausgestrahlt.
Aber ich fühle mich jedenfalls on top of my podcast game, weil ich habe gestern Abend nicht schlafen können. Und was habe ich gemacht? I pulled the Andreas, weil das bist du ja normalerweise, der dann nachtaktiv ist und irgendwelche Pläne schmiedet. Ich habe mal die Chats, die wir haben, durchgeforstet und geguckt, wo wir denn noch über Themen mal gesprochen hatten, aber die irgendwie dann, nicht weil wir es wollten, aber einfach wieder verloren haben im Chat irgendwo. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und ich habe so 4, 5 Themen zusammengeschrieben, auch mit einer potenziellen Überschrift zusammengeschrieben. Und du hast dankenswerterweise das Thema, was ich mit 1 priorisiert habe, hast du gleich angenommen. Und daher sprechen wir heute über welches Thema? Willst du es sagen oder soll ich es sagen?
Sag du ruhig, ich widerstrebe dem.
Alles klar. Es kam ja auch von mir. Und das Thema kam mir tatsächlich, wir haben ja auch mal über Idling Time gesprochen, ne? Also wenn man Dinge macht, ohne dass man jetzt groß nachdenken muss. Dieses typische, ich gehe joggen, aber habe keinen Podcast dabei oder keine Musik in den Kopfhörern. Oder ich bin beim Duschen und kann nichts anderes machen und bin gezwungen, quasi meinem Hirn mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und in genau so einem Moment kam mir eine Idee, die schon lange in meinem Kopf geschlummert hat. Und zwar, ich sag das mal so, wie es in der Überschrift ist. Not following directions of your leader deliberately? Fragezeichen. Also unter welchen Umständen ist es okay, deiner Führungskraft vielleicht nicht zu folgen? Und das klingt irgendwie erstmal verkehrt, weil irgendwie gibt es ja in Firmen auch diesen Chain of Command. Das heißt, so wie im Heer, also bei der Bundeswehr oder bei der Army oder sonst wo, gibt es ja dieses geschriebene und natürlich auch allseits bekannte Gesetz der Chain of Command. Nämlich von oben wird ein Befehl gegeben, der dann auf den Ebenen drunter ausgeführt wird. Und so ähnlich ist es ja eigentlich auch zumindest implizit in Unternehmen. Wenn man sich Org-Strukturen ansieht, sind die ja auch hierarchisch, wie in militärischen Organisationen. Und in der Regel hat die Person, die dann oben auf dem Knotenpunkt sitzt, das Sagen. Die hat ja auch die Verantwortung. Und so gesehen gibt es da auch, ich sag mal, befehlsartige Strukturen. Das klingt jetzt irgendwie sehr militärisch, ich weiß. Aber die Idee, dem Chef, der Chefin nicht zu folgen oder den Anweisungen nicht zu folgen, ist ja erstmal etwas, was uns wahrscheinlich so widerstrebt, oder? Oder was sagst du?
Ja, wir sprechen ja von klassischen, traditionellen Strukturen erstmal, ne? Das, was ja auch immer noch in Deutschland und in den meisten Ländern dominant ist, ist eben diese Struktur, die du nennst, eine Hierarchie in irgendeiner Form. Und es hat ja auch einen rechtlichen Hintergrund, dass du als Führungskraft ein Direktionsrecht hast, ne? Dass du ganz einfach davon Gebrauch machen kannst, mit der Wirkung, dass das zu befolgen ist. Insofern habe ich mich aber gar nicht so sehr ertappt, dass das sich falsch anhört. Ich habe dann eher gezählt, mal so in meinem Kopf, wie häufig habe ich das eigentlich gemacht? Und da kamen schon einige Male zusammen, wobei immer die Frage ist, ist das denn eine direkte Anordnung gewesen, der ich dann widersprochen habe? Oder habe ich einfach was anderes gemacht, was vielleicht zum gleichen Ziel führt, weil ich gedacht habe, diese Granularität an Ansagen, die ich bekommen habe, die finde ich halt dämlich. Und das habe ich halt nicht immer befolgt, seltenst meistens. Aber das Ziel war dann trotzdem das Gleiche. Das, was du ja meinst, ist noch ein bisschen was anderes, ne? Das ist ja wirklich, es gibt eine Ansage für eine Richtung und bewusst dann zu sagen, ich gehe über eine andere Richtung. Oder wie hattest du dir das vorgestellt?
Also ich muss zugeben, ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Und das Beispiel wollte ich heute teilen. Du kennst mich, du weißt das, ja, dass da ein Grund dahinter war. Und darüber würde ich gerne sprechen. Aber das ist für mich persönlich in dieser Unterhaltung der Höhepunkt. Und ich würde gerne dein nicht ausgesprochenes Angebot aber annehmen, dass wir das Thema auspacken. Das Erste, was du ja gesagt hast, ist, was ist jetzt die Anweisung oder was ist das Szenario? Und ich würde mal sagen, heutzutage die Führung, die du so erlebst, ist ja nicht, hier sind jetzt meine 5 Anweisungen, sondern eigentlich wäre ja eher eine moderne Führungskraft so unterwegs, dass sie sagt, hey, wir haben hier eine Mission, ja, oder wir haben hier ein Ziel. Und das ist die gemeinsame Anweisung des gesamten Teams oder der Organisation, dass zum Beispiel ein Budget erreichen oder einen Marktanteil erreichen oder Kundenzufriedenheit, you name it. Und das ist dann das gemeinsame Ziel. Natürlich kann es jetzt sein, dass die Führungskraft modern genug ist zu sagen, alle meine Mitarbeitenden sind selber klug genug zu verstehen, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und da brauchst du dann gar keine ganz konkrete Anweisung, sondern das Ziel ist scharf genug formuliert und jeder leitet sich die eigenen Anweisungen davon selber ab.
Das ist das moderne Verständnis, wie du sagst. Ja, ich brauche gar keine Anweisungen, ich brauche gar keine Richtung schon, aber eben nicht mehr Details dahinter. Und to be fair, das ist ja auch, was es im Militär, haben wir eben ein paar Mal referenziert, auch ursprünglich mal war. Ja, in Eliteeinheiten und Ähnlichem wird auch nicht vom General gesagt, dann muss der Soldat XY genau diesen Weg rennen und dann dorthin gehen, sondern du hast auch dann eine Mission und das wird dann die Kaskade runter, wird dann immer granularer von den Anweisungen her oder von den Richtungen her. Aber du hast eben nicht, dass das irgendwo ein Masterplan mit allen Schachzügen gemacht wird. Zumindest ist das in erfolgreichen militärischen Einheiten so der Fall, wenn ich mich richtig an meine Ausbildung, die schon lange, lange her ist, mal erinnern darf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der Standard ist heutzutage, immer noch nicht. Ja. Also zumindest, dass man sagt, wir geben eine grobe Richtung vor, beziehungsweise die Richtung machen wir sehr, sehr klar und dann darf jeder selber entscheiden, wie er da hinkommt. Das glaube ich immer noch nicht als das, was wir größtenteils beobachten, sondern wir sehen, also ich sehe zumindest in meinem Alltag immer noch sehr stark den Unterschied zwischen Führungskräften, die das versuchen, Führungskräften, die das auch können und denen, die wirklich dann sagen, nee, ich muss das kontrollieren, ich muss das mit meinen Leuten haargenau besprechen, ich will auch genau wissen, was die machen. Und gerade die haben dann häufiger meines Erachtens mal das Thema zu sehen mit, da hat jemand nicht meine Anweisungen, da ist denen nicht gefolgt, da stimmt irgendwas nicht.
Kann es sein, dass das auch eine Generationenfrage ist? Weil mir ist aufgefallen, dass, also ich will jetzt da nicht eine Generation in einen Topf werfen. Dennoch habe ich die Beobachtung gemacht, dass zumindest in den Fällen, die ich kenne, Leute, die das Bedürfnis haben oder hatten, dass sie ganz klare Anweisungen bekommen. Und zwar so konkret, wie es geht, so messbar, wie es geht und dann inklusive Zielvereinbarungen. Das sind dann schon eher Leute, die aus der Generation Babyboomer kamen. Das ist zumindest für mich gefühlt so gewesen.
Ich denke, das hängt zum größten Teil aber mit der, wie bist du erzogen, also auch im Job zusammen. Ja, das wie jetzt so häufig, dass wenn du das dein Leben lang so gesehen hast und auch dafür belohnt oder abgestraft wurdest, wenn du es anders gemacht hast, dann geht das irgendwann in dich über. Ich würde da gar nicht die Generation für verantwortlich machen, sondern die Entwicklung, die das Arbeitsleben genommen hat und zum großen Teil auch die Art der Arbeit, die sich auch verändert hat. Und wenn du das dann mal 50 Jahre zurückdrehst oder 40 oder 30, ja, dann ist das auch noch ein anderes Szenario gewesen. Nicht, dass das unbedingt besser war oder jetzt besser ist, ist einfach ein anderes Szenario. Aber das ist, glaube ich, schon ein Fakt. Deswegen stimmt das, was du sagst. Zumindest ist auch meine Wahrnehmung so. Aber ich würde jetzt nicht das der Generation einfach zuschreiben aufgrund von Werten, sondern aufgrund dessen, was im Unternehmen halt vorgelebt wurde in der Zeit.
Ja, ich wollte jetzt auch kein Boomer-Bashing betreiben. Ich bin mir sicher, als Boomer noch jünger waren, die Probleme in der Welt andere waren. Dass man damals vielleicht noch mehr gebraucht hat, dass Menschen bestimmte Dinge einfach ausführen, statt kreativ jetzt irgendwelche extra Wege zu gehen. Und so gesehen passt das ja zu den Umständen, in denen sie groß geworden sind.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Warum glauben wir heute oder wissen zum Teil auch, dass die Art und Weise des Führens, dass man sich jetzt selber den genauen Weg sucht auf ein Ziel, warum ist der besser? Zum Teil ja auch, weil ich mir selber Informationen holen kann und muss auch, mich viel mehr damit beschäftigen kann. Was ist der Rahmen, den ich habe? Ich kann das Ziel vielleicht genauer nochmal schärfen, nachholen und da gibt es viele, viele Wege, die dann zum Ziel führen. Wenn du diesen Zugang zu Informationen gar nicht erst hast oder die Mittel, die dir heute zur Verfügung stehen, dann bist du auch stärker darauf angewiesen, wenn du ein Team führst oder ein Teil eines Teams bist, dass das stärker koordiniert wird. Das denke ich schon. Und das ist dann wieder die Historie, dass du dann schon klare Ansagen bekommen hast, um einfach die Richtung sicherzustellen, die ein Team geht, weil nicht zwischendurch immer mal geguckt werden kann, mit einem Chat kurz abzuklären, gehen wir jetzt noch in die gleiche Richtung oder nicht, die Teammitglieder untereinander, sondern das war eben auch Teil der Führung damals. Ja.
Ich stelle nochmal fest und fasse zusammen. Also die Probleme, die es früher gab, waren, und das hatten wir auch öfter besprochen, waren vielleicht simpler als die Probleme, die wir heute haben. Die sind komplexer, weil es gibt viel mehr Moving Parts, sage ich mal. Das sieht man ja allein daran, dass sich alle möglichen Industriedomänen in weitere Nischen unterteilt haben und die dann verzahnter sind, als wir arbeiten und leben und konsumieren, globaler als früher. Das heißt also, die Parameter, die uns umgeben, haben sich vervielfacht. Was sich auch vervielfältigt hat, ist die Bandbreite der Diversität in unserem Arbeitskontext, was dann auch die Zusammenarbeit heute komplexer macht, wahrscheinlich als früher. Man bringt ja auch viel mehr Persönlichkeit mit zur Arbeit, sage ich mal, und ist nicht so, in Anführungszeichen, professional, dass man quasi nur in einer Leitplanke sich bewegt. Ne? So gesehen haben wir einmal festgestellt, die Zeiten haben sich geändert. Das andere, was sich aber auch geändert hat, ist die Forschung dazu, wie man Menschen motiviert, das Richtige zu tun. Und darauf wollte ich auch nochmal hinaus. Also wenn du heute eine Topkraft einstellst und dann dieser Topkraft aber ganz, ganz, ganz fein genaue Anweisungen gibst, dann demotivierst du sie ja. Und das wissen wir ja. Dann leben wir heute natürlich in einer Zeit, in der diese Personen das nicht einfach akzeptieren, wenn ihnen dann ganz, ganz micro-gemanaged gesagt wird, hey, geh jetzt rechts rum, jetzt geh links rum. Das ist wie dieses Beispiel, wenn du Auto fährst und der Beifahrer sagt dir ständig, was du tun sollst. Das macht ja keinen Spaß.
Es sei denn, du bist Rallye-Fahrer und bist darauf angewiesen, aber das sind die wenigsten von uns ja offiziell, auch wenn du so fährst, aber das ist ja nicht so.
Also letztes Jahr war ich bei dem, viele Grüße, Robert Marek, falls du zuhörst, ein ehemaliger Kollege von MHP, der ist eigentlich semi-professioneller Rallye-Fahrer, weil mit dem bin ich als Beifahrer mitgefahren, mit der ganzen Ausrüstung. Ich habe das total unterschätzt, mit Lichtschranken, Zeit und sowas, das war richtig cool. Anyway, einerseits haben sich die Probleme geändert, haben wir festgestellt. Das andere ist, die Zeiten haben sich geändert, wie man Menschen führt, im Sinne von Motivation. Und deswegen wäre es heute, ich stelle jetzt einfach mal die Benchmark, wäre es wahrscheinlich nicht klug zu sagen, Andreas, ich habe dich eingestellt für diesen Job, das ist das Ziel und genauso machst du das jetzt. Das ist nicht die Baseline, sondern man würde heute im professionellen Umfeld, Beratungsbusiness oder im Softwarebusiness sagen, hier ist das Ziel. Wir haben jetzt eine Person geholt, von der wir denken, dass sie die Fähigkeiten hat, das umzusetzen. Wir überlassen ihr aber die Entscheidung, wie sie das genau macht. Es sei denn, jemand ist ein Berufsanfänger. Das würdest du mitgehen, oder?
Das würde ich mitgehen. Ein Thema möchte ich nur nicht unterschätzen, das Thema Zieldefinition. Weil deswegen sprach ich eben von Führungskräften, die es versuchen. Die setzen dann aber Ziele, die ja nicht das eigentliche Ziel sind, sondern die eigentlich eine Aktion beschreiben und sagen, ich habe doch das Ziel beschrieben. Also ich habe häufiger so Ziele bekommen, die keine Ziele waren, sondern im Grunde vielleicht Meilensteine vom eigentlichen Ziel oder Tätigkeiten, die da irgendwie dazu beitragen. Und die habe ich häufiger mal ignoriert. Also das war mir dann eben nicht das wert, diese haargenau zu befolgen, weil ich dann immer doch die Frage gestellt habe, worum geht's denn eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Ja, und gerade im Personalbereich sehe ich das ja ganz häufig, sei es jetzt mal Mitarbeitergespräche, ja, dann müssen wir eine gewisse Zahl erreichen. Wir müssen 90% der Mitarbeiter müssen Mitarbeitergespräche geführt haben, und zwar monatlich. Dann ist die Frage, ja, warum? Was bezwecken wir denn damit? Ja, was ist denn das Ziel dieser Gespräche? Und ist es wirklich für jeden gleich? Also, da mag es einen guten Grund für geben, aber nicht immer ist diese Zahl, die dann als Ziel ausgegeben wird, eigentlich zweckmäßig. Ja. Und das hat aber auch was damit zu tun, wie du eben beschrieben hast, in der heutigen Führungskultur, dass es auch okay sein müsste und sollte, auch mal ein Ziel zu hinterfragen, beziehungsweise zu schärfen und zu challengen. Das ist für mich noch nicht, dass ich folge dem nicht, sondern eigentlich, wenn ich ein gutes Team aufgebaut habe, dann hat man da eine Diskussion erstmal drüber. Weil wenn das einmal steht, dann sollte es sich nicht verändern, es sei denn, die Rahmenbedingungen verändern sich. Ja, und dann sollte die ganze Mannschaft darauf eingeschworen sein. Aber dafür bedarf es den Diskurs, bevor wir das gesetzt haben, meines Erachtens.
Ja, auf jeden Fall. Und du beschreibst ja hier das Wort Telos. Ja, ich benutze das Wort, aber ich wollte jetzt mal die ganz genaue Definition rausholen. Telos bedeutet, kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Ziel. Als Ziel wird in mehreren Fachgebieten der von einer Personenvereinigung selbst gesetzte vorgegebene Sollzustand bezeichnet, der durch Handeln unterlassen angestrebt wird, also Telos. Und Telos ist für mich immer die Frage, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will dies und das machen, dann wäre genau das, was du gerade sagst, die Frage, was willst du damit erreichen? Was ist das Ziel? Das ist ja auch bei Gesetzgebung oft etwas, was man mal machen sollte. Eine Gesetzgebung hat ja in der Regel ein Ziel gehabt. Und statt sie bis zum Sankt-Limmerleins-Tag einfach zu befolgen, die Gesetzgebung, lohnt sich manchmal ein Blick in den Telos. Warum wurde diese Gesetzgebung erlassen? Mit welchem Zweck? Und dann befolgst du nicht blind eine Anweisung, sondern verstehst, warum wurde diese Anweisung gegeben? Und ich bin voll bei dir, Andreas. Wenn du ein guter Mitarbeiter bist, dann bist du jemand, der mitdenkt und der seinen Bedarf anmeldet, nachzuschärfen, weil die Maßnahme gar nicht zum Ziel führt, weil du bist ja der Experte. Das musst du ja sagen können.
Richtig. Jetzt darf ich das, bevor du zu deiner Geschichte kommst, nochmal kurz umdrehen. Jetzt sind wir ja auch Führungskräfte. Ja? Und haben wir ja auch immer mal wieder Ziele gesetzt. Sei es gut oder schlecht. Irgendwann haben wir vielleicht auch mal nicht die besten gesetzt. Aber hast du eine Geschichte oder was im Kopf, die jetzt nicht deine eigentliche ist, aber bezüglich ist nicht dem Ziel gefolgt, vielleicht was du gesetzt hast oder ähnliches?
Auf jeden Fall. Glaub mir, das sind genau die Leute, bei denen ich dann extra genau hinhöre und gucke. Ich gebe dir ein Beispiel. Das ist vielleicht 2 Jahre her. Ich habe meinem damaligen Controller, bei MHP war das, habe ich gesagt, Uwe, mach bitte das und das. Ich möchte dies und das ausgerechnet haben. Der hat das dann mitgenommen und hat nicht das gemacht, was ich ihm gesagt habe, aber er hat ausgerechnet, was ich wollte. Und der hat mir das nachher auch gesagt. Ich habe das nicht so gemacht. Dann dachte ich mir erstmal, okay, aber ich kannte den. Ich weiß auch, das ist ein sehr zuverlässiger Kollege und der lässt einen nicht irgendwie im Regen stehen. Der hat dann an eine andere Quelle angezapft, hat eine andere Analyse gemacht und kam dann zu dem Ergebnis, was ich wollte. Und der hat mir das auch erklärt. Der hat auch gesagt, hätte ich das gemacht, was du wolltest, dann wären wir zu dem Ergebnis gekommen, was nur eine Annäherung gewesen wäre. Aber was ich gemacht habe, führte zu einem exakten Ergebnis.
Das ist klug. Und ich kann mich noch an ein Beispiel erinnern. Mittlerweile, man reift ja mit der Zeit. Ja, man lernt auch was dazu. Als ich so die ersten Führungsaufgaben hatte und jemand das nicht getan hat, da bin ich fast bekloppt geworden. Ja, da habe ich dann gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt bin ich doch hier Führungskraft und habe ein Ziel gesetzt und die Person ignoriert das und ich werde auch wieder von meiner Führungskraft gemessen an dem Ziel und jetzt habe ich das nicht. Also muss ich schon gestehen, in den Juniorenjahren war das für mich schon auch eine Herausforderung, zu sagen, wie gehe ich denn damit jetzt um? Ja, ich muss ja auch Rechenschaft meiner Führungskraft wieder abgeben, dass meine Leute in eine Richtung rennen. Ja, und dann kriegst du vielleicht noch einen blöden Spruch gedrückt mit, ja, guck mal, die Leute tanzen hier auf der Nase rum oder keine Ahnung was. Ja, das hat schon eine Zeit lang gebraucht, um in sich selbst auch gefestigt zu sein und zu sagen, ja, ich mache das mit meinem Team so, wie es richtig ist und ich lass mich auch nicht unter Druck setzen von meiner eigenen Führungskraft, wenn das Ergebnis nachher ein gutes ist, ja, oder ein besseres. Vielleicht sogar. Aber ich denke, da müssen wir auch vielleicht auch unterscheiden mit, wo stehe ich gerade in meiner Karriere. Auch da das Gespräch suchen hilft natürlich, wenn man diesen Druck verspürt oder auch das Gefühl hat, dem ist noch nicht gewachsen. Ja, dann ist das ein Entwicklungsweg, den man gehen kann und gehen wird. Ja, man muss halt bewusst werden.
Ich würde gerne zu dem Thema Selbstführungskraft sein noch eine Sache ergänzen. Das hat mich jetzt auch in Bezug auf das Beispiel, was ich gleich bringen werde, in die Schuhe meiner eigenen von damaligen Führungskraft versetzt. Ich glaube, es ist eine gute Idee, auch mit Demut sich klarzumachen, dass man selber auch nicht immer alles weiß, sondern dass manchmal auch das herausgefordert werden von eigenen Mitarbeitern eine Chance verdient, so wie ich das dann damals mit dem Uwe auch akzeptiert habe. Ich sage das aus dem Grund, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Wenn der Ex-Chef von mir, den ich damals auch ganz gut kannte, wenn er diese Episode je hört, dann erhoffe ich mir, dass er diesem Gedanken, dieser Perspektive, die ich jetzt gleich teilen werde, diesen Jahren nochmal eine Chance gibt, sie anders zu sehen.
Ja, dann lass mal raus. Jetzt wollen wir doch hören, oder?
Also, die Situation ist wie folgt. Stell dir mal vor, deine Abteilung, damals von meinem Chef, der hatte, glaube ich, 550 Mitarbeiter, die soll zerlegt werden in kleinere Teile. Und deine Mannschaft, also meine Mannschaft in diesem Falle, hatte, glaube ich, 25 Mitarbeiter. Und die Idee war, von noch weiter oben, also der Chef meines Chefs, hatte die Idee, dass mein ganzes Team konsolidiert wird bei einer seiner Kolleginnen. Das heißt also, die ganze Abteilung sollte verschoben werden. Und mein Chef hat dann zu mir gesagt, bevor deine Abteilung wegverschoben wird, reorganisiert wird, möchte ich da 3-4 Leute rausnehmen. Also im Prinzip Cherrypicking. Ja, ich glaube, das ist nichts Neues, das machen viele. Das ist jetzt nichts, wofür jetzt jemand an den Pranger gestellt werden sollte. Und mein Chef hat dann gemeint, und ich rede jetzt mit diesen Leuten individuell. So, gar kein Problem. Ja, ich finde das zwar nicht super sauber. Ja, ich würde das herausfordern und sagen, ey, das ist doch nicht cool. Ja, da fühlen sich die Leute, die dann nicht rausgepickt werden, wie zweite Klasse. Aber gut, ich verstehe das trotzdem. Das ist aus geschäftlicher Perspektive nachvollziehbar. So, aber jetzt kommt der Teil, wo wir uns in die Haare bekommen haben und er dann von mir was wollte, was ich letzten Endes nicht gemacht habe. Er hat zu mir gesagt, du redest nur mit den Leuten, die wir rausnehmen. Jetzt stell dir vor, dass von den 25 nur 4 wissen, dass sie sozusagen gerettet werden und die anderen 21 werden umgehängt, sehen dann erst im Nachhinein, dass ja doch nicht alle umgehängt wurden, sondern nur quasi die 21 Betroffenen. Das hinterlässt definitiv ein Geschmäckle. Und ich konnte das damals mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich habe gesagt, hey, guck mal, das ist mein Team. Ich stehe vor diesem Team und ich möchte, dass wenn Leute die Chance haben zu bleiben, dass diejenigen, die Interesse haben zu bleiben, sich auch melden können und sagen können, hey, wie kann ich mich qualifizieren oder macht das Sinn? Das, weißt du, vielleicht wollen ja die 4, die du gerade rausgepickt hast, gar nicht bleiben. Vielleicht sind ja andere, die bleiben wollen. Und ich finde das jedenfalls nicht transparent und fair. Das ist nicht okay. Und der hat sich total per Order die Mufti verhalten und gesagt, hier, nee, ich gebe dir jetzt die Anweisung, dass du mit niemandem sprichst. Ich rede jetzt mit denen. Also der hat mir dann quasi auch die Hoheit weggenommen, über die Reorg grundsätzlich zu sprechen. Und ich habe dann gesagt, okay, dann haben wir halt aufgelegt und ich habe dann total Bauchschmerzen gehabt. Also ich fasse nochmal zusammen, wir haben aufgelegt, er hat gesagt, er redet jetzt mit den 4, die er behalten will und die 21, die dann nicht behalten werden, die werden wegorganisiert und die wissen auch nichts von den 4, die verbleiben. Und ich habe dann am nächsten Tag, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen hatte, ihn nochmal angerufen, habe gesagt, ey, guck mal, ich kenne ja die Leute auch und wir werden die alle demotivieren. Also für den Zweck, 4 in Anführungszeichen für dich brauchbare Leute zu behalten, werden wir sicherlich einen Großteil der 21 demotivieren, weil die Reorg-Kommunikation wird ja sein, wir organisieren das Ganze, die Box quasi von A nach B in eine andere Organisation. Und wenn diese Leute, die in dieser Box sitzen, aber dann später, nachdem das passiert ist, sehen, dass da ja 4 doch da sind, die werden sich verarscht fühlen. Und das trage ich nicht mit, das will ich nicht machen. Er hat dann gesagt, nee, das will er jetzt aber so machen. Dann haben wir halt so aufgelegt. Und ich habe dann aber meinem Team gesagt, Leute, ich sage euch entgegen meiner Anweisung von meinem Chef, dass das passiert und dass bestimmte Leute ein Angebot bekommen werden zu bleiben. Und ich möchte, dass ihr das wisst. Ich habe das auch im Sinne meines Chefs formuliert und gesagt, die 4 Leute, weil A macht das, B macht das, C macht das. Und das war für die Leute dann okay. Die waren eher schockiert darüber, dass ich entgegen der Anweisung diese Kommunikation gemacht habe. Und Andreas, ich habe zu 3 dieser Leute immer noch Kontakt und die sagen mir immer noch, nach all diesen Jahren, wir sind dir sehr dankbar darüber, dass du mit uns vertrauensvoll in dieser Runde dieses Teams gesprochen hast und dass du uns das so gesagt hast, obwohl du quasi von deinem Chef die Anweisung bekommen hattest, das nicht zu tun. Und in diesem Falle stehe ich immer noch dazu, dass du den Leuten rein Wein einschenken musst.
Also ganz bei dir finde ich trotzdem mutig, ja, das, wie du sagst, du kriegst eine, also da kannst ja auch mal nach hinten losgehen. In dem Fall hat es funktioniert. Aber wie hat denn dein Chef dann reagiert, wenn ich fragen darf, als er das...
Mein damaliger Chef bis heute redet nicht mit mir.
Aufgrund der Geschichte?
Aufgrund dessen. Und ich habe die Firma dann verlassen und habe dann ein anderes Angebot gehabt. Und ich habe keine 1 im Zeugnis bekommen. Obwohl ich, glaube ich, eine gute Leistung da erbracht habe. Aber der hat das dann nachgetragen, ja.
Deswegen habe ich nie ein Zeugnis veranlasst, wahrscheinlich von meinen früheren Arbeitgebern, müsste ich eigentlich mal machen. Aber also ich bin so bei dir, dass du diese Zurückhalten von Informationen, um etwas zu bezwecken, geht immer nach hinten los. Ja, das geht immer nach hinten los. Ich habe es noch nicht einmal gesehen, dass man sagt, okay, wir machen hier solche, ich nenne es jetzt mal wirklich Spielchen und informieren die nicht und dann kriegen die das später raus. Das führt seltenst, und ich habe es noch nie gesehen, dazu, dass irgendwas besser wird. Ja. Das ist auch, wenn du irgendwelchen, also vielleicht nochmal die andere Frage. Die neue Abteilungsleiterin oder so habe ich es verstanden, die wurde ja dann umorganisiert und dann waren da 4 Leute weniger drin als eigentlich gedacht. Wie waren da die Reaktionen?
Ich glaube, die hat es gar nicht so richtig mitbekommen. Ich meine, das war eine Riesenorganisation und jetzt 4 Leute hin oder her, das ist da nicht aufgefallen. Das waren auch sehr strategische Leute, die in meinem Team da waren. Ich hatte ja so eine Art Stabsstelle. Diese 25 Leute haben dann strategische oder Governance oder Programmmanagement-Sachen gemacht. Und ich verstehe das ja auch. Weißt du, der Punkt ist, selbst wenn du so eine Aktion machen musst, die den restlichen Leuten, die dann wegorganisiert werden, als Geschmäckle kommen würden, kannst du es ja trotzdem versuchen, in der Kommunikation zumindest so ehrlich und offen und sachlich wie möglich rüberzubringen. Dann akzeptieren das die Leute doch auch. Aber diese Aktion, die fand ich so ein bisschen hinterhältig. Und deswegen hat das bei mir so eine heftige Reaktion hervorgerufen, dass ich sage, nee, ich mach das nicht. Ich habe das auch sonst nie, glaube ich, gemacht, in dieser Vehemenz Sache nicht umsetzen, wenn mein Vorgesetzter das wollte. Aber in diesem Fall dachte ich mir, das ist erstens unnötig und zweitens, es ist wie so eine Lüge und das hat sich mit meinen Werten nicht gedeckt.
Ja, da bist du der Gerechtigkeitssinn und auch der Sinn des Sinnvollen einfach, der dagegen entsteht, ne? was in deiner Sicht zumindest mehr zum Ziel führt.
Und weißt du was, Andi, auch jetzt paar Jahre später, was bleibt denn von der ganzen Geschichte? Weil jetzt gab es wahrscheinlich wieder 3 Reorgs in der Zwischenzeit. Ja, oder die Leute machen andere Jobs mittlerweile. Aber ich kann mich im Spiegel anschauen und wenn ich die heute sehe, dann muss ich nicht mir denken, oh Gott, ja, sondern ich weiß, ich habe das Richtige getan. Zumindest aus meiner Sicht.
Weißt du, was mir da mal gesagt wurde, also mir fällt auf, ich habe das ja doch immer mal wieder gemacht, auch dem nicht befolgt. Also zum Beispiel jedes Mal, wenn es darum ging, Informationen wurden gezeigt, die Präsentation wurde dann aber nicht verschickt, weil es confidential war. Also jetzt innerhalb der Leute, die es gesehen haben. Ja, also mein Team zum Beispiel damals, mein Leitungsteam, ich sage jetzt nicht bei welcher Firma, durfte Präsentationen ansehen, die gehalten wurde, virtuell. Und danach hieß es, okay, kannst du mir die Folien bitte schicken, dann können wir darauf referenzieren. Nein, können wir nicht, ist confidential. Also ja, ihr habt es uns doch gerade erzählt, was soll denn das? Ja, nee, wollen wir nicht. Ja, das kriegt nur der Andreas. Ja, dann habe ich gedacht, ja, schick's mir. Ich habe es natürlich dann weitergeleitet, ja, also mein Team. Also ich sehe das ja, habe das gar nicht nie eingesehen, warum ich meinem Team, welches ja leitende Angestellte waren, nicht die Verantwortung geben könne, um Vertraulichkeit zu wahren. Und dann hat mir aber jemand gesagt, und ich bin davon aber immer noch nicht überzeugt, aber es ist ein Argument zu sagen, Andreas, du kriegst ja ein Ungleichgewicht, weil du teilst das mit deinem Team, aber dein Pendant in der Schweiz, in den USA, wo auch immer, macht das nicht. Und damit ist dein Team im Wissensvorsprung. Ich habe gesagt, naja, Moment mal, ihr habt das doch gerade hier erzählt. Aber was heißt denn Wissensvorsprung? Ja, die reichten das ja dann auch weiter. Also letztendlich führt es darauf zurück, dass eine Wahrnehmung da war, die da hieß, wir vertrauen euch nicht, dass das im kleinen Kreis bleibt. Und wenn das alle machen, dann haben wir ja keine Strategie der Kommunikation mehr in der Form.
Oder Konsistenz.
Ja. Oder keine Konsistenz, genau. Ich kann das ein wenig nachvollziehen, wobei ich dann immer wieder gesagt habe, naja, was ist denn an dieser Information dran, dass die überhaupt nicht geteilt werden darf? Was passiert, wenn die geteilt wird? Warum wird die nicht von Anfang an geteilt? Warum ist dieses Machtgefüge mit, die Oberen da kriegen eine Erstinformation 3 Wochen vorher, dürfen nicht drüber sprechen, dürfen nichts darüber tun. Ja, man kann sich mental darauf vorbereiten, bis dann der Rest der Mannschaft informiert wird. Das verstehe ich noch. Aber die Art und Weise, wie Kommunikation teilweise als Instrument genutzt wird, um bestimmte Dinge zu erreichen, ist katastrophal. Also finde ich wirklich schlimm.
Also du hast gerade einen richtigen Knopf bei mir gedrückt. Ich finde, Geheimhaltung in Unternehmen ist absolut überbewertet. Es ist ja letzten Endes, also wenn du mich fragen würdest, warum wird das getan, was du gerade beschreibst, also Vorenthalten von Informationen, dann ist es soziales Kapital. Also wenn ich jetzt zu einem Mitarbeiter gehe und sage, hey, ich erzähl dir mal was, ne, das weiß aber keiner, bitte behalt's für dich. Das ist so eine Art Geben von Vertrauen. Das ist aber ein ziemlich teurer Preis, den ich bezahle, weil ich glaube, die Nachteile davon sind viel größer. Deswegen ist meine These das bessere Verhalten, wenn jemand, wie in deinem Beispiel gesagt, sagt, hey, bitte nur für dich, dann würde ich sagen, guck mal, die wenigsten Dinge müssen wirklich geheim gehalten werden. Wenn du zum Beispiel eine Aktiengesellschaft hast oder du willst eine Firma kaufen oder ein Spin-off machen oder du willst irgendwas investieren oder du willst jemanden einstellen oder irgendeine Maßnahme ergreifen, die Firma zu rationalisieren, verkleinern, verkleinern. Das sind alles Dinge, die quasi einen Impact auf den Markt haben könnten. Da sage ich, okay, da muss man Dinge im kleinen Kreise geheim halten. Aber die meisten Dinge, wo man sagt, oh ja, ja, nicht erzählen, ich glaube nicht, dass die irgendeinen Impact hätten. Und was mir oft aufgefallen ist in den letzten Jahren ist, dass Top-Führungskräfte unterschätzen, wie viel Leute miteinander reden in der Firma. Und das Traurige ist ja, wenn du eine Information von drei Ecken so halb mitbekommst, ist der Produktivitätsschaden viel höher, als wenn du einmal in einer zentralen Kommunikation sagst, ja, so ist es.
Ja, absolut. Also dieses stille, wie heißt das, stille Postprinzip führt ja genau zu dem, es werden nur Teilwahrheiten oder Teilinformationen weitergegeben irgendwann. Und deswegen finde ich das transparent und direkt sehr viel sinnvoller. Aber ich möchte nochmal zurück auf das Thema kommen, dass ich nicht das tue, was meine Führungskraft gesagt hat. Das, was du jetzt beschrieben hast, war jetzt ein Beispiel, das hat ja funktioniert im Sinne von, es war besser. Ich habe ein Beispiel auch, wo meine Führungskraft mir was gesagt hat. Ich habe es ignoriert und dann bin ich voll mit auf die Nase gefallen auch. Also die Beispiele gibt es natürlich auch. Und trotzdem bin ich der Meinung, ja, wenn ich von was nicht überzeugt bin, dann habe ich die Diskussion vielleicht erstmal mit meiner Führungskraft, bevor ich was ganz anderes mache. Wie häufig hast du lieber Konsens und folgst dem Ganzen? Oder ab welchem Punkt sagst du dann doch, hier weiche ich davon ab? Ne? Und gerade wenn Dinge auch mal daneben gehen, wenn sie ein, zweimal daneben gegangen sind, dann fragst du dich beim dritten Mal natürlich schon, ja, ich bin zwar immer noch nicht überzeugt, aber ich folge dem. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ich habe gerade überlegt, als du das ausgeführt hast, was meine Antwort wäre. Ich glaube, es ist eine Frage des Ratios, also des Verhältnisses. Wenn du jetzt fünfmal eine Ansage, also Ansage im Sinne von bitte tue dies oder das und du machst fünfmal dein eigenes Ding und scheiterst davon viermal, dann ist es vielleicht keine gute Idee, das zu tun. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, viermal geliefert hast, genauso wie deine Führungskraft dir das gesagt hat und du bist voll auf der Linie, du hast sozusagen Credibility bei deinem Chef, du bist verlässlich und dann missglückt dir dein eigener Versuch oder deine eigene Vorgehensweise, dann finde ich, ist es voll okay, wenn du zu deiner Führungskraft gehst und sagst, hey, guck mal, du hast mir die Anweisung gegeben, ich habe auf eigenes Risiko was anderes probiert und ich bin damit gescheitert. Aber ich möchte dir das in aller Offenheit sagen und ich mache das jetzt und hole das nach, so wie du das gesagt hast. Ich finde das voll okay.
Und in meinem Beispiel muss ich dazu sagen, meiner direkten Führungskraft war genauso, also der Edgar in dem Falle war da super supportive, aber einige Leute, die drumherum in dem Umfeld waren, nicht immer. Ja, und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ich kann mich noch daran erinnern, ging es um eine Entsendung von einem Mitarbeiter, der einfach Horrendes gefordert hat. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, also Entschuldigung, wir müssen irgendwo auch im Rahmen bleiben. In die USA kommst du, klar. Die Konditionen sind halt hier, in dem Rahmen müssen wir uns bewegen, ja, damit auch hier ein Internal Equity und das halbwegs annehmbar ist. Und das war ein gutes Paket, was der bekommen hat. Ja, also das wusste ich schon. Und dann hat er diese Person, das aber eskaliert, an einem Business Leader, hat mir schon mein Chef gesagt damals, Andreas, lass gut sein, mach einfach. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mach nicht einfach. Das führt zu Ungerechtigkeit. Das führt nachher dazu, es fällt uns auf die Füße. Habe das abgelehnt und dann habe ich einen Einlauf bekommen, erstmal von der Businessführungskraft und dann noch von einem Level drüber, den Personal dann auch, mit was mir dann einfiele und was wir für ein verbohrter Haufen sind, jetzt hier nicht das möglich zu machen. Und dann ging es mir gar nicht drum, weil das möglich machen, also ich bin jemand, der, das weißt du auch, Dinge möglich macht, aber ich möchte auch einen gerechten Rahmen irgendwo schaffen. Ja, und da geht es nicht darum, den 1 oder 2 Euro zu sparen, sondern einfach nicht jemandem das Doppelte zu geben, was im internen Vergleich einfach nicht angebracht ist in dem Falle.
Was du ja beschreibst, ist auch der Unterschied zwischen HR Business Partner und HR Business Partner. Ne? Also bist du jetzt einfach jemand, der was ausführen soll oder bist du ein Partner auf Augenhöhe, mit dem man sowas gemeinsam auch plant oder guckt, was gibt's da denn für Guidelines etc.?
Genau, also mir kam es immer darauf an, wie geht's der Person, ja, finde ich wichtig, und wie geht's der Firma damit, ja, was für ein Wert kommt daraus? Und zwar nicht nur in dem direkten Verhältnis von dem Einzelfall, sondern schon auch mit, hey, das ist nicht der Einzige, der hier entsendet wird und nicht der Einzige im Team. Und ich weiß zufällig, dass vor dieser Person, jetzt in dem Falle ein Mann, wurden 2 Frauen transferiert, die haben das ein gutes Paket eben auch bekommen. Aber wenn ich jetzt den Mann da hinterhergeschickt hätte und weil der sich querstellt und eskaliert und das Doppelte bekommt, ja, ist nicht gerecht, ja. Aber in dem Fall, ich habe mich quergestellt und habe dafür dann auch entsprechend eine Konsequenz bekommen. Durfte dann diverse Leute abklappern, mit denen ich dann Einzelgespräche führen durfte, also Senior Manager, wie denn der Blick auf den Standort ist und ob wir dann wirklich so verbohrt wären und nicht. Also es war wirklich eine Strafarbeit. Ich habe es dann, wie ich finde, ganz gut rübergebracht, weil ich dadurch einen extrem schnellen Kontakt zu Senior Managern hatte, die nicht am Standort waren. Konnte es also umdrehen. Aber auch da ist vielleicht der Appell an Führungskräfte, die andere Führungskräfte führen, sich da vielleicht nicht immer ja zu wichtig auch zu nehmen, zu sagen, hey, du hast jetzt meine Anweisungen nicht befolgt oder hast irgendwen ans Bein gepieselt, dafür musst du jetzt mal zu Kreuze kriechen. Nee, darum geht's gar nicht, ja, sondern man kann ja trotzdem das Gespräch führen und sagen, das hast du vielleicht ungeschickt gemacht. Wahrscheinlich habe ich das auch ungeschickt gemacht, keine Ahnung. Aber dann jemanden da Strafrunden laufen zu lassen, ist einfach nur schwach meines Erachtens.
Das sagt auch was über die Führungskraft aus. als über dich. Lass uns gern mal auf die Zielgerade einbiegen. Ich glaube, man kann daraus schon ein bisschen was ableiten, was wir gerade besprochen haben. Natürlich will jede Führungskraft, dass die Dinge, die sie sich vorstellt, funktionieren. Gute Führungskräfte wissen auch, dass nicht immer ihr Weg der einzige oder sogar vielleicht der beste ist, sondern du heierst ja, du stellst ja gute Leute ein, die natürlich auch clever sind, ja, oder Erfahrung haben, Best Practices kennen, damit sie die Dinge, die du brauchst, im höchstmöglichen Standard machen. Und den musst du ja nicht immer 1:1 kennen. Ich glaube, dass wenn du was von dir hältst als Mitarbeiter, du in der Lage sein musst, zu sagen, immer die Frage zu stellen, was ist der Telos? Was ist der Zweck der Aufgabe, die mir gegeben wird? Da helfen ja auch OKRs, da helfen ja auch Formulierungsvorschläge etc. Da gibt es ja viele Methoden. Und dass du dann vielleicht sogar in der Lage bist zu sagen, hey, guck mal, du hast mir die Aufgabe gegeben, ich mache das gerne. Hier ist ein Hinweis, mir ist aufgefallen, wenn du da hin willst, wo ich glaube, dass du hin willst, gibt es eine bessere Methode, weil ABCD. Und ich habe das mittlerweile so oft auch ich arbeite ja eigentlich sehr viel mit unserem Vorstand auch zusammen heute in der Firma, wo ich bin. Und ich habe das regelmäßig, dass ich dann sage, hey, guck mal, wäre es nicht okay, wenn wir das so und so machen? Und wenn die Leute merken, das funktioniert, dann unterstützen sie dich auch.
Und vielleicht dann abschließend, wo das ja gang und gäbe ist, ich nehme jetzt mal wieder unseren Lieblingssport beim Basketball oder beim Sport. Ja. Du hast ja auch einen Trainer, der Systeme letztendlich mit den Spielern diskutiert und vielleicht auch mal was von außen reinruft. In dem Moment, wenn du auf dem Spielfeld stehst und den Ball hast, dann weißt du oder hast zumindest das Gespür manchmal, okay, ich fühle mich gerade gut, ich weiß, ich komme ja an dem Spieler vorbei. Der Spielzug sagt zwar, eigentlich muss ich hier passen, aber hey, dann nehme ich vielleicht doch den Weg am Gegenspieler vorbei und mach den Layup rein, ja, und gewinn das Spiel oder auch nicht. Ja. Und dafür würdest du als guter Trainer die Person ja nicht dauerhaft abstrafen, wenn du sagst, hey, ja, ich habe dich hier genau für solche Entscheidungen geholt. Wenn du musst das Spiel lesen, ich stehe am Außen am Spielfeldrand als Trainer, ich sehe vielleicht einiges, aber ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Also triff doch bitte selber die Entscheidung, auch entgegen des Systems, was vielleicht angesagt wurde. Gute Teams funktionieren so. Und ein guter Trainer in dem Fall oder Trainerin würde das entsprechend auch akzeptieren, auch wenn man mal den Buzzerbeater dann daneben legt, weil man vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat.
Das ist ein ganz toller Gedanke zum Schluss, Andreas. Und was ich gerade lerne ist, das ist eigentlich eine Two-Way-Street. Die Trainer, der Coach, der muss zulassen, dass der Mensch auf dem Spielfeld, der Spieler auf dem Spielfeld, dann die richtige Entscheidung schon treffen wird und umgekehrt sich auch klar machen, dass die besten Spieler oder die besten Mitarbeiter auch die sind, die immer eins weiterdenken, die nicht sagen, der Trainer hat das jetzt so gesagt und ich mache das jetzt genauso, sondern die denken weiter und sagen, ist das aber wirklich das Richtige? Und genau dieses Verhalten verbessert ja auch den Trainer, weil der Trainer wird ja manchmal herausgefordert oder gefragt, in Frage gestellt. Das ist super. Und umgekehrt müssen die Spieler oder die Mitarbeiter, die dieses Gespür haben, ist das der richtige Weg oder gibt es einen besseren Weg? Die müssen auch mutig sein, das dem Trainer, dem Coach oder auch der Führungskraft mal zurückzuspiegeln. Und wenn es sein muss und wenn sie sich stark genug, selbstbewusst genug fühlen, dann vielleicht auch mal einen anderen Weg gehen, ein bisschen Risiko eingehen.
Auch ein Risiko. An der Stelle schönen Gruß an Dražen Zelavada, meinen ehemaligen Trainer in der Regionalliga, der mich immer zusammengeschissen hat, wenn ich das nicht gemacht habe. Und sein Co-Trainer Viktor sagte dann immer, Andreas, das war schon in Ordnung.
Gut, mein Lieber. Dann danke für deine Zeit, wie immer. Und eine schöne Woche dir.
Wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant compliant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Kachava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your cachava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of cachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to kachava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code FITNESS.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.